RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Der Krieg dauert an und damit auch die organisatorische Herausforderung, ukrainische Geflüchtete in Deutschland zu betreuen. Und es zeigt sich, das wird eine langfristige Aufgabe für alle Beteiligten. Das Forum mit Harald Asel, heute aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung in der Hardenbergstraße, Fluchtpunkt Berlin, Perspektiven für Menschen aus der Ukraine. Bei mir sitzen Oleksandra Bienert von der Allianz ukrainischer Organisationen, Katharina Niewiejczau, die Beauftragte von Berlin für Integration und Migration, und André Hertel, der Ukraine-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Oleksandra Bienert, ist nach 8 Wochen Krieg und den Fluchtbewegungen, die wir erlebt haben, schon so etwas wie Routine eingekehrt bei Ihnen und bei denen, die zu uns kommen?
Da wollte ich zunächst die Ausgangssituation, wie sie sich für mich als Menschenrechtsaktivistin darstellt, aus der heutigen Sicht erzählen. Die Ausgangssituation ist für uns, dass es eine Absichtserklärung für einen Völkermord gab. Diese Absichtserklärung wurde am 5.4. in der russischen Presse publiziert, in RIA Novosti, wo ganz klar steht, die ukrainische Kultur, Identität, Sprache und alles soll vernichtet werden, unter der Überschrift, was Russland mit der Ukraine machen soll. Was Menschenrechtsverbrechen angeht, wir stellen jetzt ein gezieltes Morden von Zivilisten dar. Das heißt, in den befreiten Gebieten von Kiew, von Sumy, von Tscherniw sind Menschen gefunden worden mit gebundenen Händen, die mit Schuss in den Kopf getötet wurden. Das heißt, ganz klare Indizien dafür, dass es jetzt nicht ein Tod durch Artilleriebeschuss ist. Es sind klare Anzeichen dafür, dass russische Armee versucht, die Spuren zu beseitigen, diese mobilen Krematorien, die jetzt in Mariupol festgestellt wurden. Es ist Benutzung von Antipersonenminen, das ist eine Tretmine. Und das ist nicht die Tretmine, die wir sie aus Deutschland kennen, wenn wir dann Hundegassi gehen, sondern tatsächlich eine Tretmine, die sehr, sehr gefährlich ist gegen konkrete Personen. Und die in der Ottawa-Konvention eigentlich 97 verboten wurde. Es ist gezieltes Kidnapping von Aktivisten, von Bürgerrechtlern, aus den kleinen Städten, die sich wehren. Und auch das ist ein gezieltes Vorgehen. Und gewaltiges Umsiedeln von 500.000 Menschen nach Russland, wovon auch nicht so viel die Rede ist. Und mir ist jetzt zuletzt noch ein Bild im Kopf geblieben, wo eine 70-jährige Frau, sie heißt Nadia Trubchaninova, sie ist eine Woche lang per Anhalter tatsächlich nach Bucha gefahren aus Kiew, um den Körper ihres Sohnes zu finden. Sie hat ihn gefunden und konnte ihn begraben. Es ist also für uns keine Normalität, also für uns als ukrainische Community hier, für Menschen, die zu uns kommen, keine Normalität. Wir wachen immer noch auf mit den schrecklichen Nachrichten aus der Heimat. Menschen, die zu uns kommen, sind traumatisiert. Und als letzter Punkt vielleicht, viele können nicht zurück und es ist einfach ein dauerhafter Zustand. Menschen werden hier zum großen Teil bleiben, denke ich. Also wir wissen ja, wer zu uns kommt, die sind ja Frauen vor allem, ne? 84% sind Frauen mit Kindern, sie haben alle Hochschulabschlüsse, diese Menschen werden bleiben. Also die 2/3 davon, denke ich, werden bleiben.
Und darüber werden wir natürlich sprechen, was das dann heißt. Es wird also zumindest klar, hier ist noch keine Form von Routine möglich, weil auch jeden Tag neue schreckliche Erfahrungen auch mitgebracht werden von denen, die zu uns kommen. Fragen wir mal Katharina Niewiejczau, wie viel Routine, also positiv gesprochen, eingespielte Abläufe lassen sich nach 8 Wochen jetzt bei der Berliner Verwaltung feststellen. Also wie sehr haben wir uns hier in Berlin, diejenigen, die hier aktiv sind, um Geflüchteten zu helfen, sich auf diese Situation schon eingestellt?
Die Einstellung der Berliner Verwaltung hat eigentlich mit Eintritt des Krieges und schon davor begonnen. Aber man muss auch schon sagen, dass die Europäische Union und auch Bundesrepublik Deutschland relativ schnell reagiert hat. Einmal mit diesem einmaligen Ratsbeschluss, nämlich allen Menschen, die aus der Ukraine fliehen, einen relativ unkomplizierten und unbürokratischen Zugang zu allen Leistungen hier in Deutschland zu gewähren oder eigentlich europaweit. Wir haben relativ schnell eine Struktur hier in Berlin hochziehen können, die wir aus den Erfahrungen 2015 und 2016 gelernt haben. Damals gab es ja den Syrienkrieg. Viele Menschen sind nach Deutschland gekommen. Viele Menschen sind damals nach Berlin gekommen. Sie erinnern sich alle an die schrecklichen Bilder vom Lageso. Das ist diesmal so nicht gewesen, weil wir jetzt auch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten haben, weil wir eine Struktur haben in der Stadt mit bezirklichen Integrationsbüros, mit Flüchtlingskoordinatoren. Aber trotzdem haben wir auch eine immer noch wahnsinnig aktive und wache Zivilgesellschaft, Willkommensinitiativen, die von Tag 1 am Hauptbahnhof da waren, die sich auch sehr stark gemischt haben mit ukrainischen und migrantischen Communities, die von Beginn an geholfen haben, Menschen zu versorgen, sie zu lotsen, ihnen Unterkunft auch zu organisieren in den ersten Stunden und Tagen. Das war Wahnsinn. Also es war wirklich auch für mich eine wahnsinnige Erfahrung, die schon 2015 und 2016 vor Ort gearbeitet hatte als Integrationsbeauftragte, dass das von einem Tag auf den nächsten wieder möglich ist. Ich bin da immer wieder stolz, ja, dass wir in so einer Stadt leben, wo die Menschen auch sofort ihren Alltag zur Seite packen und hier auch unterstützen. Trotzdem würde ich sagen, haben wir strukturell und verwaltungstechnisch haben wir es geschafft, so ein bisschen vor die Welle zu kommen. Das heißt, wir haben Strukturen aufgebaut, wo klar ist, wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Wir sollen die starke Bürokratie, was im Asylrecht besteht und auch in anderen aufenthaltsrechtlichen Fragen, Stück weit beiseite lassen, weil wir zum einen mit einer wahnsinnig großen Zahl von Menschen zu tun haben. Im Moment sprechen wir ja von über 300.000 Menschen, die in Deutschland sind. Ich rede gar nicht von Polen, die ja fast 3 Millionen Menschen aufgenommen haben, die Anrainerstaaten auch. Das heißt, von sehr kurzer Zeit und sehr großer Zahl von Menschen haben wir hier zu tun. Und deswegen muss man vor allem praktisch, pragmatisch und flexibel umgehen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Um vielleicht nur ein Beispiel zu nennen, dass wir jetzt auch beschlossen haben, die Menschen auch sofort in die Versorgung mit Arbeitslosengeld 2 zu bringen, ist nur ein Beispiel dafür, dass wir auch wollen, dass sie möglichst schnell hier auch Fuß fassen können, arbeiten können. Und wir ihnen auch durch die Jobcenter eben auch helfen, Arbeit zu finden.
Auch darauf werden wir noch mal kommen. André Hertel, wie sehr konnten Sie als Wissenschaftler solche Fluchtbewegungen als Teil des Krieges, auch als Teil einer Kriegsführung vorhersehen und die Politik auch warnen, dass sie vorbereitet ist? Wie sehr hat Sie das überrascht, was wir die letzten Wochen erlebt haben?
Wie sehr hat uns das überrascht? Also in der Forschungsgruppe muss man sagen, Osteuropa und Eurasien hat uns das nicht überrascht oder nicht so sehr. Ich selbst habe bis zum Sommer letzten Jahres noch in der Ukraine gelebt. Da konnte man, deshalb mache ich auch hier niemanden einen Vorwurf, gerade auch den Politikern nicht, da konnte man vor Ort doch viel, viel deutlicher diesen intensiven Druck, den Russland von vielen Seiten und mit vielen verschiedenen Instrumenten über die Jahre auf das Land aufgebaut hat, spüren. Man konnte spüren, dass etwas in der Luft lag. Ich habe nicht mit der großen Invasion gerechnet, wie sie dann stattgefunden hat von mehreren Seiten, aber doch mit einer Eskalation, zumindest in dem Rahmen, in dem sie jetzt in dieser zweiten Kriegsphase stattfindet. Wir müssen uns natürlich vor Augen halten, dass, ist völlig klar, die Flüchtlingssituation unmittelbar mit der Kriegführung Russlands in Zusammenhang steht. Mit diesem totalen Krieg, das hat Alexander gesagt, der Ukraine, der ukrainischen Nation, dem ukrainischen Staat erklärt wurde. Wir haben nochmal, um uns die Zahlen zu verdeutlichen, 5 Millionen Flüchtlinge, die das Land verlassen haben und etwa 7 Millionen, die im Land sich befinden, auf die Flucht begeben haben, also Binnenvertriebene.
Bei insgesamt 44 Millionen
Einwohnern. Bei etwa 44 Millionen Einwohnern, wahrscheinlich etwas weniger, ungefähr um die 40. Ich denke, es ist völlig klar, das ist sind außerordentliche Zahlen, eine solche Wanderungsbewegung, ja, wenn man das mal euphemistisch so nennen kann, hat in der Ukraine seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr stattgefunden. Vielleicht zwei Aspekte noch dazu. Was die Zahlen angeht, wir Wissenschaftler versuchen uns immer an den Massendaten festzuhalten. Alexandra hat da einen anderen Ansatzpunkt, die spricht mit den Menschen direkt. Was den Rückkehrwillen angeht, da sagen uns die Umfragen ein bisschen was anderes. Die meisten Menschen, die jetzt geflohen sind, vor allen Dingen ins Ausland, wollen zurückkehren in die Ukraine, weit über 70%. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Männer weiterhin im Land sind. Sie dürfen das Land nicht verlassen, von 18 bis 60 Jahren. Da geht es auch schlicht und einfach um die Familienzusammenführung. Für das Land ist diese Flüchtlingsbewegung eine enorme wirtschaftliche Herausforderung, die natürlich auch wieder sich auswirkt auf die Chancen, auf die militärischen Chancen, den Krieg so erfolgreich weiterzuführen, wie die ukrainische Armee das bisher tut. Die Wirtschaftsleistung ist in den ersten Monaten um ein Drittel eingebrochen. Sie können sich vorstellen, dass diese ganzen Flüchtlinge irgendwo als Arbeitskräfte und damit auch als Steuerzahler ausfallen. Ein weiterer Punkt ist, dass die militärische Situation langfristige Auswirkungen haben wird auf die Rückkehrmöglichkeit in Städte wie Mariupol, in besetzte Gebiete, die höchstwahrscheinlich auch besetzt bleiben, oder in zerstörte Städte wie Tschernigiw werden nur wenige Menschen oder überhaupt niemand zurückkehren können. Ein letzter Punkt von mir: Wir haben Signale gesehen, Stichwort Völkermord, dass Russland die Menschen auch gezielt aus der Ukraine vertreibt und insbesondere aus Gebieten, die Russland beansprucht in der Süd- und Ostukraine, schon mit Blick eventuell auf eine Nachkriegsordnung in der Ukraine. Es ist eine der großen Überraschungen offensichtlich für den russischen Präsidenten und die Armee gewesen, dass sich in Gebieten wie in der Südukraine dann doch eben viele Ukrainer gefunden haben, die mit der Besatzung nicht einverstanden sind, die das nicht als Befreiung empfinden. Meine Erwartung ist, dass die Russen darauf drängen werden, wenn sie diese Gebiete nachhaltig kontrollieren werden, diese Leute zumindest auch von dort weiter zu vertreiben. Und die werden natürlich nicht zurückkehren können.
Ich würde gerne über dieses zurückkehren wollen, aber die Frage, was sind die Bedingungen, um das auch zu können? Oder was heißt das hier für eine Stadt wie Berlin? Doch noch mal ausführlicher sprechen. Alexandra Bienert, was erleben Sie bei den Menschen, die jetzt direkt hier ankommen? Wie sehr sind die erst einmal froh, auch in einem geschützten Bereich zu sein? Oder wie sehr sind sie eigentlich noch mental in der Ukraine?
Ich denke, man ist immer zwiegespalten. Ich denke, klar ist man mit dem Kopf in der Ukraine, aber man ist ja hier und man versucht, sich dann zurechtzufinden. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen konkreten Beruf hat, versucht man schon, ja, auch eine Stelle vielleicht irgendwo zu finden. Wenn jemand Lehrerin ist und noch vielleicht ein Sechser in Lotto noch Deutsch spricht, dann kann er vielleicht tatsächlich ja noch Arbeit finden, was ich als enorm wichtig tatsächlich betrachte. Also ich spreche mit ganz vielen und sie sagen mir, das ist, finde ich, ganz spannend und das ist irgendwie selbstverständlich für uns, aber trotzdem möchte ich das aussprechen. Sie sagen mir, wir fühlen, dass uns alle Rollen beraubt wurden, die wir sonst im Leben haben. Rolle eines Ingenieurs, Rolle einer Ärztin, einer Intellektuellen oder einer Expertin. Eine Person wird dann auf eine konkrete Rolle reduziert durch die Situation, durch die Flucht, durch den Krieg, Rolle der Geflüchteten oder auch dann Rolle der Mutter. Und es ist enorm wichtig für diese Menschen, sich wieder mal als Mensch zu fühlen und nicht nur als geflüchtete Person. Und da ist direkt die Frage, ist wieder ja ein Mensch als Subjekt dann eigenes Handelns. Kann dieser Mensch Arbeit aufnehmen? Es wurden bestimmte jetzt rechtliche Bedingungen geschaffen, aber es ist unglaublich schwierig, wenn wir dann ins praktische Feld gehen. Das ist A. Und B, wie sieht es tatsächlich mit der Unterstützung, also der Teilhabemöglichkeit, auch die Integration aus? Weil da beobachte ich, dass einerseits ist wichtig, dass Menschen in Arbeit kommen, aber andererseits ist es auch wichtig, dass Menschen ihre Orte haben in Berlin, dass Kinder ihre Kindergruppe haben, wo sie auch mal ukrainisch reden können. Da hat mir eine Mama erzählt, das Kind saß in der deutschen Schule, dafür plädiere ich auch übrigens, dass Kinder hier schon in die deutschen Schulen kommen, und wollte auf die Toilette. Und das Kind sagt dann, der Sohn sagt dann seine Mama, ich wusste nicht, wie ich das sage. Und sie sagte, ja, dann sagst du das halt. Das ist ja ein internationales Wort, Toilette. Ja, ich habe das mehrmals gesagt, sie haben mich nicht verstanden. Dann musste ich da sitzen und warten und irgendwie war das alles so. Und dann erzählt sie mir, waren sie in der ukrainischen Gruppe, wir haben hier Plast in der Allianz, auch wo er strahlend rauskam, wo er ukrainisch sprechen konnte, wo er spielen konnte. Er ist da springend, fast schon springend nach Hause gegangen. Da, wo ich dann auch sagen würde, wir brauchen definitiv auch Unterstützung für Migrantenvereine, also mehr Unterstützung. Ich weiß, dass es im Integrationsfonds noch kaum was gibt. Also ich weiß auch, dass dieser Krieg nicht vorhersehbar war. Aber es ist einfach enorm wichtig, dass wir zweigleisig fahren, dass wir uns A, um Integration und Teilhabemöglichkeit kümmern, aber auch diese Orte für diese Menschen unterstützen.
Ja. Fluchtpunkt Berlin, Perspektiven für Menschen aus der Ukraine, so haben wir unser Forum genannt, aufgezeichnet am Mittwoch, 20. April in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung mit Alexandra Bienert, mit Katharina Niewiercow und André Hertel. Ja, Katharina Niewiercow, wie ist das? Wir haben eben von Frau Bienert gehört, zweigleisig, einerseits Teil einer Berliner Stadtgesellschaft, sowohl in der Schule als auch als Erwachsene und auf der anderen Seite geschützte Räume, weil es eben auch viele Dinge gibt, die man nicht sofort mit allen anderen teilen kann, angefangen bei der Sprache. Heißt das jetzt, dass wir sowohl quasi Willkommensklassen als auch gemischte Klassen parallel fahren lassen und Mittwochs und Freitags sind die Kinder in der einen und Dienstags und Donnerstags in der anderen? Oder wie müssen wir uns das praktisch vorstellen?
Ich glaube, praktisch müssen wir einfach durch Berlin gehen und dann sehen wir schon, wie eine Migrationsgesellschaft funktioniert. Wir leben in einer Stadt, die 37% Menschen hat, die andere Wurzeln haben. Und es funktioniert genau so, wie Sie beschrieben haben. Menschen, die teilhaben, die sich als Teil dieser Stadt fühlen, die hier arbeiten, Steuern zahlen, ihre Kinder großziehen, sind genau die gleichen Menschen, die vielleicht dann am Nachmittag ehrenamtlich sich in Vereinen, in ihren Organisationen einbringen, die sich in Sprachcafés in bestimmten Communities engagieren, die Bildungsangebote in der Herkunftssprache ihrer Kinder mitorganisieren. Das passiert am Nachmittag, das passiert an Wochenenden, das passiert außerschulisch. Aber, und das ist sozusagen der eine Teil, der ist ganz wichtig, das wissen wir aus Integrationsforschung, das wissen wir einfach aus alltäglichen Lebenserfahrungen, wie wichtig das ist für Menschen. Das ist Teil ihrer Identität und auch Teil ihrer Heimat. Aber wir wissen auch, dass man durchaus Verzahnung braucht mit den staatlichen Strukturen. Das ist nicht nur etwas, was Leute privat organisieren müssen, sozusagen ihre alte Heimat, sondern es ist Teil auch unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass beispielsweise jetzt ukrainische Kinder natürlich auch an unseren Schulen die Möglichkeit bekommen, ukrainischen Herkunftsunterricht auch zu erhalten. Und das kann man wahnsinnig gut organisieren. Das organisieren wir nicht nur jetzt für die ukrainische Sprache, sondern auch in anderen Sprachen. Wir haben ja ganz viele Nationen, viele migrantische Communities in der Stadt, die das auch einfordern, in verschiedenen Sprachen, türkisch, arabisch, kroatisch, polnisch, russisch etc. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir die Menschen, Stichwort Subjekte, in unsere Strukturen auch einbeziehen sollen, wenn es darum geht, ihre Interessen und Bedarfe sichtbar und hörbar zu machen.
Und
was braucht ihr?
Und Fähigkeiten.
Und Fähigkeiten, ja genau. Was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Wie könnt ihr euch selbst helfen? Es gibt wirklich tolle Beteiligungsmöglichkeiten in dieser Stadt, wie man sich selbst organisiert als Community, wie man aber auch sich einbringt in die Strukturen. Angefangen von Beiräten, Integrationsbeiräten, aufgehört bei tatsächlich politischer Teilhabe in politischen Parteien. Ja, das Spektrum ist groß, die Stadt ist offen und das ist natürlich auch etwas, was so eine Metropole wie Berlin auch ausmacht. Ich glaube, das ist auch deswegen der große Wunsch von vielen zu sagen, wir möchten auch in Berlin bleiben. Wir möchten nicht auch woanders hinziehen. Wir haben im Moment ein bisschen das Problem, dass die Verteilung deutschlandweit zwar funktioniert, wir haben die Infrastruktur aufgebaut. Man muss sich vorstellen, es kommen immer noch wahnsinnig viele Menschen nach Berlin, ja. Und diesen Menschen klarzumachen, dass sie sich in so einem föderalen System außerhalb von Berlin auch gut aufgehoben fühlen, ist gar nicht so einfach. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Das, was ich gerade von Berlin berichte, ist natürlich toll. Und viele Menschen wollen auch östlich, möglichst östlich auch hier in Deutschland verbleiben. Viele hegen die Hoffnung, auch wieder zurückkehren zu können. Aber wir müssen wirklich auch gut kommunizieren und mit Unterstützung vor allem ukrainischer Communities den Menschen klar machen, wie Deutschland aufgebaut ist, ja, dass diese föderale Struktur auch einen Vorteil hat, dass man eine gute Kita- und Schulversorgung auch woanders bekommt, damit wir auch die Stadt und die Infrastruktur hier nicht überlasten. Also es ist so ein Balanceakt, ja, es ist beides.
Wir haben ja in den letzten Monaten ja fast eine Art Crashkurs erlebt in der deutschen Gesellschaft, Dinge zu lernen über ukrainische Kultur, über ukrainische Geschichte und Gesellschaft. Ist es denn so, dass umgekehrt viel mehr über die deutsche Gesellschaft gewusst wird in der Ukraine?
Also ich glaube, ja, ganz generell kann man das sagen, dass sich die ukrainische Gesellschaft, ob man jetzt von Gesellschaft sprechen kann, ich will mal sagen, von den Ukrainern mehr mit Deutschland auseinandergesetzt hat oder überhaupt mit der westlichen Welt auseinandergesetzt hat, als diese es mit der Ukraine getan hat. Ist ja klar, es ist ein junges Land. Es ist erst 3 Jahrzehnte alt. Es war ein schwieriger Nationsbildungsprozess. Wir haben mehrere revolutionäre Prozesse in der Ukraine. In Deutschland ist das so ungefähr um die Zeit der Orangenen Revolution in 2004 losgegangen, dass man mal ein bisschen näher hingeschaut hat. Aber in der Folge ist das dann eben oft auch mit einem negativen Bild verbunden gewesen, einem Bild von Krieg, von gewalttätigen revolutionären Prozessen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Ukrainer immer schon nach Deutschland geschaut haben, ja, dass Deutschland ist für die Ukraine ein Schlüsselland. Man sieht das auch gerade jetzt in dem problematischen Diskurs um Waffenlieferungen, Solidarität und so weiter und so fort. Ich habe Jahre selbst in der Ukraine in einem deutsch-ukrainischen Hochschulprojekt gearbeitet und dort gesehen, wie groß das Interesse vor allem der jungen Menschen an der deutschen Sprache ist, am politischen System Deutschlands, an der deutschen Demokratie. Man darf sich aber nichts vormachen, das sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, gerade auch, wie ich gesagt habe, eben die Jugend, Bevölkerungsgruppen, die starken Anschluss auch hatten und Möglichkeiten, in den Westen reisen zu können. Wir haben jetzt aber es eben auch zu tun mit Bevölkerungsgruppen, beispielsweise aus der Ostukraine, auch älteren Menschen, die sich das erste Mal, das muss man so deutlich sagen, in ihrem Leben überhaupt auf Reisen befinden. Ja, man kann sich das nicht vorstellen. Es gibt Ukrainer in der Ostukraine, die waren noch nie im westlichen Ausland, teilweise auch noch nicht in der Westukraine. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung für diese Menschen und das erschwert das Ankommen, insbesondere für die Älteren.
Naja, wo soll ich denn anfangen? Na, erstmal, dass die Ukraine schon früher unabhängig war, nur ganz kurz. 1918 stand schon die ukrainische Botschaft gegenüber dem heutigen Hauptbahnhof bis 22. Also wir haben ja schon so eine wechselseitige Geschichte und in der Tat, ich glaube, das ist so einer der Gründe für mein Engagement hier immer gewesen, dass hier so wenig über die Ukraine gewusst wurde. Also als ich 2005 nach Deutschland kam, ich erinnere mich, wir standen mal mit dem Auto so an der polnisch-ukrainischen Grenze und hinter uns stand ein deutsches Auto und da fragt mich dann der Nachbar da im Nachbarauto, so Richtung Ukraine zeigend, ist das schon Russland? Und die sagen, ja, in 2000 Kilometern. Und zuerst kommt ein Land, das heißt Ukraine, und danach kommt dann irgendwann Russland. Es hat mich, muss ich sagen, sehr, sehr aufgebracht und gestört, dass wir so sehr tatsächlich auch in einen Topf geworfen werden. Ja, wir sind Nachbarn, aber also diese Erzählung von Brüdervölkern ist ja natürlich, es ist ein Narrativ und eine Erzählung. Wir sind keine Brüdervölker mit Russland. Und das ist auch meine Bitte auch an alle, uns nicht bitte weiterhin in einen Topf zu werfen, weil es ist klar, dass wir unsere eigene Geschichte, eigene Kultur haben und deswegen wehren wir uns auch so sehr. Und deswegen stört es auch Putin so sehr, dass wir auch da sind. Und Putin hat es ja auch schon mehrmals in der Geschichte, in unserer gemeinsamen Geschichte versucht, beziehungsweise auch Russland hat es versucht mit, also früher in den 30er Jahren, als unsere Intelligenz erschossen wurde und so weiter und so fort. Es ist ja so ein neokolonialer und neoimperialer Krieg, was da stattfindet. Aber zurück nun zum Thema. In der Tat gibt es ja weniger Wissen über die Ukraine. Neulich wurde ich gefragt, ja, irgendwie von einer Moderatorin, die Ukraine ist für mich immer so ein Problemland gewesen. Mhm. Und da muss ich aber nachfragen, also da muss ich die Frage zurückstellen, haben nicht eher wir in Deutschland ein Problem, dass wir so wenig über die Ukraine wissen? Nee, tatsächlich, es ist so, es ist eine rhetorische Frage. Die Bilanz unserer Russlandpolitik, also uns meine ich jetzt Deutschland, die ist katastrophal. Also das ist eine große Frage, wie kann man so lange dann ein Land konkret übersehen, beziehungsweise einfach über ein Land hinwegsehen? Ich fordere da einfach einen Untersuchungsausschuss. Mhm. Aber noch ein kurzes Wort dazu. Vor 100 Jahren war schon Berlin ein Zentrum der ukrainischen Community. Tatsächlich, wir waren schon, also sehr viele sind hierher gereist durch Bürgerkriege, die es damals gab, auch durch den Versuch, ukrainische Staatlichkeit zu etablieren. Wir erleben das ja jetzt wieder. Fast schon, die Geschichte wiederholt sich. Es ist Wahnsinn. Damals waren hier sehr, sehr viele. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind ganz, ganz viele nach München gegangen. Und daher haben wir hier keine nicht so richtig Institutionen aufbauen können. Und wir haben bis heute kein ukrainisches Kulturzentrum. Wir sind jetzt auf dem Platz Nummer 3 in den migrantischen Communities, nach den Menschen aus der Türkei und aus Polen. Wenn wir jetzt Menschen zusammenrechnen, die Aufenthaltstitel beantragt haben und die 24.000 Ukrainer und Ukrainer, die hier aber waren.
Da frage ich gleich mal nach. Es waren vor der Invasion, die es jetzt gegeben hat, ich bin ein bisschen vorsichtig zu sagen, vor dem Krieg, weil letztlich der Krieg ja, wenn man genau schaut, 2014 begonnen hat und nicht jetzt. Da waren es ja schon 24.000. Waren Sie da alle zu leise oder hat man Sie nicht wahrgenommen?
Ich habe persönlich Proteste organisiert während des Euromaidans, muss ich auch sagen. Wir hatten eine Menschenrechtsgruppe, wir hatten einen Kinoclub, wir hatten noch einen Kindergarten. Es ist alles schön und gut. Es ist nur aber total kompliziert, etwas zu bewirken, wenn man keinen zentralen Ort hat, kein ukrainisches, kein Community-Zentrum. Und es ist einfach keine Anlaufstelle hat. Und jetzt erleben wir das umso mehr, weil jetzt ist unsere Anlaufstelle im polnischen Pilecki-Institut, danke an die Polen, schon nochmal und nochmal in diesem Leben, oder im Zalando bis zum 12. Mai. Und da müssen wir da leider raus. Wir brauchen tatsächlich auch ein Safe Space jetzt auch für die Ukrainer, die kommen. Also es ist einfach, klar, wir waren da und wir haben uns auch engagiert, wir arbeiten ja auch alle. Ne? Es ist aber schwierig, was zu bewirken, wenn ich sag's mal, in der deutschen Politik wieder und wieder gesagt wird, nee, die Beziehung zu Russland ist uns irgendwie wichtiger. Dabei waren meine beiden Opis auch in der Roten Armee. Da verstehe ich nicht, warum ist da irgendwie Beitrag eines Landes wichtiger als des anderen.
Eben, das ist auch bei der Diskussion jetzt um die Frage, wie man mit Denkmälern der Roten Armee umgeht, ganz wichtig, dass wir daran erinnern, diejenigen, die kamen und mit den Westalliierten Deutschland vom Nationalsozialismus befreit haben, kamen aus vielen, vielen heute unabhängigen Ländern. Und Katharina Niewiedzow, wie ist das denn, die Frage der Wahrnehmung? Da könnten jetzt viele Gruppen anderer Geflüchteter, die in, sagen wir mal, 2015 zu uns gekommen sind, oder Menschen, die schon hier sehr lange als Migranten und Postmigranten leben, sagen, ja, für uns war das auch nicht so einfach, wahrgenommen zu werden. Wie ist diese Wahrnehmbarkeit auch zu organisieren in einer so großen Stadt wie Berlin?
Ja, die Wahrnehmbarkeit zu organisieren ist das eine, aber ich glaube, das andere ist tatsächlich so ein Phänomen, was man, wenn man selbst migriert ist nach Deutschland, immer wieder feststellt, Deutschland schafft es ganz schwer, über den eigenen Tellerrand zu gucken. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es ein großes Land ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe immer gedacht, diese Binnenperspektive, dass wir in sozusagen in diesem Alltag, in dem Diskurs häufig diese Sachen sehr aus der deutschen Perspektive betrachten. Und das, was wir gerade über die Ukraine und die fehlende Wahrnehmbarkeit für dieses Land gehört haben, hat für mich ein ganz klares Déjà-vu für insgesamt ganzes Mittel- und Osteuropa. Ja? Und das ist ja auch immer wieder die Forderung der Länder, die auch in die Europäische Union beigetreten sind, dass sie sagen, wir gehören dazu und bitte interessiert euch für uns. Ich habe gerade als Integrationsbeauftragte schlichte ich gerade einen Streit zwischen der polnischen Regierung und der deutschen Regierung, weil die Polen zu Recht darauf verweisen, dass viel mehr Polen Deutsch lernen in Polen als in Deutschland Polen gelehrt wird. So, ich will jetzt nicht auf diese parteipolitischen sozusagen Probleme eingehen. Ich will nur damit deutlich machen, dass es natürlich, dass diese Länder einen Punkt haben, wenn sie sagen, da fehlt eine bestimmte Sensibilität und Wahrnehmung und man hat so ein bisschen diese Großmächte-Mentalität. Man schaut sozusagen, ne, Deutschland, Frankreich, Russland und alles Kleinere vergisst man. Während die Migration uns eigentlich in den letzten 15 Jahren ganz klar gezeigt hat, aus welchen Ländern hier die meisten Menschen nach Berlin und Deutschland gekommen sind. Das waren genau diese europäischen Länder, die eine ganz starke arbeitsgetriebene Migration nach Berlin und auch nach Deutschland gehabt haben. Das ist aber als Phänomen wurde das ganz lange nicht gesehen. Der andere Punkt, den Sie ansprechen, ja, ist ganz wichtig, dass wir bei so einem Einwanderungsland, so einer Migrationsgesellschaft, in der wir leben, dass wir wirklich immer sehr sensibel sein müssen und stark aufpassen müssen, die einzelnen Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen. Und das ist immer schwierig, weil wir natürlich eine wahnsinnig komplexe Rechtslage haben. Wenn jetzt gerade auch die syrischen Geflüchteten immer wieder sagen oder auch andere, die Ukrainer werden besser behandelt oder sie fragen mich, werden sie besser behandelt, dann muss ich sagen, ja. Und das auszuhalten und das versuchen zu erklären, warum das so ist, ist fast nicht möglich. Gleichzeitig wissen wir haben in Deutschland alleine 24 unterschiedliche Aufenthaltstitel. Unsere Migrationspolitik ist wahnsinnig komplex. Nicht jeder Geflüchtete hat auch die gleiche Rechtslage. Manche dürfen ihre Familie nachziehen, manche nicht. Manche dürfen nur ein Jahr bleiben, manche dürfen 3 Jahre bleiben. Das heißt, es ist sowieso ein Flickenteppich sondergleichen und es wäre eine Chance, das ist sozusagen jetzt auch die Botschaft, zu sagen, lass uns das ein Stück weit vereinheitlichen, damit wir eben auch hier möglicherweise aufkommende Probleme auch dadurch bewältigen, indem wir kein Konkurrenzverhalten produzieren. Wir werden es nie glatt ziehen können, das ist, glaube ich, allen klar, weil die unterschiedlichen Situationen ja auch einen Grund haben, warum bestimmte Leute wie sich in Deutschland aufhalten können. Aber was wir machen können, und das ist mir wichtig, dass wir bei bestimmten Verfahren, bei Integrationspolitik so im Grundsätzlichen, dass wir da auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt mit der Flucht aus der Ukraine machen, dass wir wirklich auch hier Best Practice machen, dass wir wirklich darauf setzen, zu entbürokratisieren, dass wir die Frage der Service, der Verwaltung auch wirklich viel stärker und größer schreiben. Das ist nur ein ganz profanes Beispiel dafür, dass unterhalb dieser rechtlichen Lage wir sehr viel machen können, um den Menschen insgesamt, die nach Deutschland kommen, das Leben einfacher zu machen.
Wir merken, je genauer wir hinschauen, umso komplexer wird es und aber auch so, umso wichtiger ist es auch zu sagen, wie können wir da flexible Lösungen finden, die trotzdem gerichtsfest sind.
Was mich umtreibt, ist, es wäre gut, wenn man den Leuten zuhört, um die es geht, na, erstmal die Leute auch sprechen lässt, passiert auch allmählich. Und was wir aber nicht gebrauchen können, sind so Versöhnungsprojekte, so. Das muss ich ganz deutlich sagen. Es werden so von schon seit 2014 in Deutschland Versöhnungsprojekte zwischen Russen und Ukrainern angestoßen. Ich kann nur sagen, wir reden weiter. Ich rede mit meinen Bekannten, mit Menschenrechtlern aus Russland natürlich weiter, aber wir brauchen jetzt keine Versöhnungsprojekte, insbesondere in dieser ganz heißen Phase des Angriffs- und Vernichtungskrieges, weil das einfach Quatsch ist. Weil das zum einen aus der psychologischen Sicht gar nicht geht, weil Menschen hier sind mit der Trauma, weil sie diese Trauma erstmal verarbeiten müssen und die erstmal zu sich kommen müssen und so weiter und so fort. Und zum anderen aus der Sicht des Transitional Justice. Menschen müssen, also haben erstmal Recht zu erfahren, was ist da passiert, also Recht auf Wahrheit. Dann haben wir eigentlich Recht darauf, dass das aufgearbeitet wird, dass die Kriegsverbrecher bestraft werden, dass Reparationen gezahlt werden. Sie sehen, wie lang der Weg ist, ne? Bis zu einem Versöhnungsprojekt. Dann kommt noch das Recht darauf, dass wir das Recht haben, zu wissen, dass sowas nicht sich wiederholt und irgendwie eine Garantie haben wollen. Und danach vielleicht kann man dann eventuell danach über irgendwelche Versöhnungsprojekte reden. Das ist noch ein riesenlanger Weg. Und es ist ganz oft so, dass irgendwie über unsere Köpfe gemeinsam Russen und Ukrainer, Belarussen, alle gemeinsam eingeladen werden. Ich sage nur, die Wurzel für diesen Gedanken ist gleich dem Narrativ, was Putin nach vorne treibt, weil wir müssen nicht zusammengebracht werden. Ich gehe weiterhin ins Theater Panda im Prenzlauer Berg, wo russische Dichter manchmal auftreten. Also danke, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Fake-Frieden und wir brauchen auch keine Fake-Versöhnungsprojekte. Und wir versöhnen uns schon irgendwann in zwei Generationen, vielleicht auch schneller.
Wir versöhnen uns schon irgendwann, aber es ist ja entscheidend, dass sozusagen die Person, die dann ja auch Opfer ist, diejenige ist, die entscheiden kann, mit wem und wann sie sich entschließt, auf andere zuzugehen.
Ich wollte nur einen Satz sagen, wir versöhnen uns schon, nachdem es aufgearbeitet ist. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das kennen wir auch aus der deutschen Geschichte, auch ohne, dass ich das vergleichen will. Ich vergleiche das auf gar keinen Fall, das ist nicht vergleichbar. Aber trotzdem, wir kennen das schon, was Versöhnung heißt und wieso und auf welchem Grund es stattfinden kann.
Nur ist das etwas, was in der deutschen Politik oder vielleicht auch in der westeuropäischen Vorstellung von politischem Handeln einfach zu stark vorherrscht, dass wir uns auch gar nicht klar machen, wie tief die Gräben sind und dass wir haben eben gehört, mindestens zwei Generationen warten müssen. Was für Perspektiven kann eigentlich ja die Wissenschaft überhaupt anbieten?
Ja, also ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage, weil sie auch, verstehen Sie mich nicht falsch, derzeit nicht richtig passt. Also wir befinden uns in einem offenen Konflikt. Es geht um die Zerstörung einer Nation und eines Staates. Ja? Aus der Sicht Wladimir Putins möglichst vollkommene Zerstörung. Wir müssen uns vor Augen halten, dass das für die Region, was dort stattfindet, dieser Krieg, ist ein fundamentaler historischer Moment. Alle anderen Völker, Gesellschaften wie Regime in dieser Region schauen jetzt in die Ukraine. Sie schauen darauf, wie dieser Krieg ausgeht. Ja, sein Ausgang wird darüber entscheiden, nicht nur wie die Region in Zukunft aussieht, ob die russische Hegemonie sozusagen total wird, sondern sie wird auch darüber entscheiden, über die geopolitische Lage hier auf dem Kontinent. Das haben sich einige deutsche Politiker noch nicht ganz klar gemacht, auch was das für die EU bedeutet, was das für die Rolle Amerikas innerhalb Europas bedeutet, einfach auch für den deutschen Handlungsspielraum in der Zukunft. Und deshalb sehe ich tatsächlich jetzt die allererste Aufgabe, und das ist eine enorme Verantwortung, die da auf uns lastet und die müssen sich viele Politiker hier noch klar machen, darin die Ukraine zu unterstützen. Was heißt das? Das heißt zunächst einmal, so hart wie das klingt, wir müssen versuchen, auch im Sinne einer Regelung der Flüchtlingsproblematik der Ukraine zu helfen, auch militärisch. Momentan geht es nur militärisch. Es gibt kein ernsthaftes diplomatisches Angebot von russischer Seite. Es gibt nur Maximalforderungen. Wir müssen der Ukraine helfen, auch militärisch diesen Krieg zu beenden und ihr Land wieder zu befreien. Das Zweite ist, was die Flüchtlinge hier angeht, da möchte ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Stichwort Bürokratisierung. Das ist ja nicht erst heute ein Problem. Ich bin selbst mit einer Ukrainerin verheiratet. Ich habe sehr viele Freunde, deutsch-ukrainische Pärchen. Das hat oft Jahre gedauert, bis in der Vergangenheit mal die Abschlüsse anerkannt wurden. Da muss ich sagen, finde ich Deutschland, da tritt sich unser Land auf den Füßen herum. Hier gibt es qualifizierte Arbeitskräfte, die hierher kommen möchten. Hier wird es viel Bedarf an Arbeitskräften geben und gibt es schon. Warum kann man diese Dinge nicht irgendwie einfacher gestalten? Wenn es tatsächlich in der Zukunft so sein sollte, dass viele dieser Menschen hier bleiben müssen, dann kann ich auch nur sagen, sollten wir sehr froh darüber sein, denn die Ukrainer sind ein sehr fleißiges Volk. Sie sind sehr, sehr gut ausgebildet. Und man kann nur froh darüber sein, wenn solche Menschen dann, so schlimm die Ausgangslage ist oder der Grund für ihr Bleiben, dann doch hier bleiben wollen. Aber das wird natürlich auch andere Fragen hier wieder verschärfen, Stichwort Wohnungsbau und so weiter und so fort. Und das wird auch uns einfach mal abverlangen, einen größeren Schritt, einen richtigen Satz zu machen. Ja? Und grundsätzliche Probleme dieses Landes, wie diese Durchbürokratisierung, dass es überall erstmal eine große Datenschutzrichtlinie gibt, anzugehen und zu überdenken. Und der dritte Punkt ist derjenige, dass wenn dieser Krieg mal vorbei sein sollte, und da sprechen wir immer noch nicht über Versöhnung, es erstmal um Wiederaufbau geht. Ja? Und dieses Wiederaufbauwerk, das wird größtenteils auf europäischen und deutschen Schultern liegen. Wir können aus vielen Gründen der Ukraine nicht das an Waffen liefern, was die Ukraine gern hätte. Aber da können wir dann im Sinne auch einer funktionierenden internationalen Arbeitsteilung Wiedergutmachung leisten. Ja. Und auch das sollte man optimistisch angehen im Sinne des Marshallplans. Da hat auch nicht nur immer der von profitiert, der sozusagen das Ziel der Hilfe war, sondern auch der Geber.
Ich würde gerne noch mal, Frau Nevicau, dass Sie vielleicht mal eine Lanze für die Berliner Verwaltung brechen, weil wir hören immer Bürokratie, Bürokratie. Das heißt ja aber auch, ich kann schauen, dass ich mein Recht bekomme, ich kann schauen, dass ich gleich behandelt werde. Das ist ja auch eine Stärke jener Gesellschaften, auf die geschaut wird aus vielen Teilen der Welt und weshalb auch viele Menschen sagen, da möchte ich leben.
Danke. Danke, dass Sie das sagen. Ich finde, dass Sie recht haben. Es gibt viele Nachteile oder viele große Kritik an der deutschen Bürokratie, aber eben auch gute Gründe, warum sie so ist, wie sie ist. Erstens geht sie natürlich mit unseren Steuergeldern um. Das sorgfältig zu machen, korruptionsfrei zu machen, und da ist wirklich die deutsche Verwaltung nun wirklich astrein, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Grundsatz. Bei der Frage, wie können wir Krisen bewältigen, hat auch die deutsche sehr verrechtliche, sehr weberische, ja, aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert stammende Verwaltung viel gelernt. Also, wenn Krise kommt, können wir auch den Schalter umlegen. Leider wird er dann auch wieder zurückgedreht, kehren wir irgendwie zu den alten Regeln zurück. Und das ist eben auch der Punkt, den ich machen wollte, dass wir aber die Vorteile erkennen, dass wir merken, dieses Land geht nicht unter, wenn wir Dinge vereinfachen, wenn wir nicht 10 Regeln haben, sondern nur 3. Ich sage immer, das ist so ein bisschen der Maschinenraum der Demokratie. Ja? Die Verwaltung muss funktionieren, sie muss aber auch verständlich sein für die Menschen, damit man einem Staat und einer Gesellschaft und einer Politik vertraut. Und da sind wir aber genau bei dem Punkt, den gerade die beiden Vorrednerinnen eigentlich auch gemacht haben, nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Menschen um? Stichwort Wiederaufbau, Geflüchtete, die nach Berlin kommen, sehen wir sie nur als die Flüchtlinge, Opfer, die hier Hilfe benötigen, oder sehen wir sie als Subjekte, Menschen, die aus bestimmten politischen Gründen fliehen, die hier sich aber auch politisch aktiv beteiligen wollen, die auch an dem Wiederaufbau schon denken? Und ist das nicht auch unsere Pflicht und Aufgabe, genau diese Kräfte auch hier zu stärken? Wo gibt es Möglichkeiten, dass man sich politisch für die demokratischen Werte, für den Wiederaufbau im eigenen Land, wo gibt es diese Räume, und können wir als Staat das nicht noch stärker aktiv fördern? Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Das Geld, was tatsächlich ad hoc jetzt auch eingesetzt wird für Unterstützung von migrantischen Organisationen, gerade auch von Aufbau von neuen ukrainischen Organisationen, NGOs, Menschenrechtsaktivisten, aber wirklich Leuten, die hier auch sich um ihre Sprache, um ihre Kultur und so weiter kümmern wollen. Da gibt es einen Nachbarschaftsfonds, Integrationsfonds, den wir aufstocken wollen. Wir haben Förderprogramme für Migranten, Selbstorganisationen, wo wir wirklich auch gemeinsame Projekte gestalten können, zum Beispiel Demokratieförderungsprojekte etc. pp. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir finanziell unterstützen müssen und auch werden.
Das bringt mich zu der Frage, Alexandra Bienert, ich habe Sie vorgestellt, Allianz ukrainischer Organisationen. Da können sich viele jetzt erstmal nicht so viel vorstellen. Allianz heißt aber immer, da sind sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, die sich irgendwie zusammenfinden.
Ja, also ist klar, dass wir, also ich spreche jetzt hier nicht im Namen von 24.000 Leuten. Das darf ich auch gar nicht, das bin ich natürlich nicht. Die Organisationen, die sich gebildet haben, sind unterschiedlicher Richtung. Es sind Menschen, die humanitäre Hilfe leisten, die sich jetzt nach dem Euromaidan gebildet haben, seit 2014. Und das ist auch ihr quasi Alleinstellungsmerkmal, weil sie Kontakte im Land haben, weil sie direkt tatsächlich nach Kharkiv fahren oder nach Tschernigiw, oder mir berichten, Tschernigiw ist gerade, da sind gerade eigentlich alle Brücken gesprengt, außer einer Brücke, die nach Russland führt, und man kann gar keine Arznei in die Stadt bringen. Einfach gar keine Arznei, sondern dass man mit kleineren Mengen fährt und mit dieser Box dann in den Fluss taucht, um in Tschernigiw dann wieder rauszukommen und Arznei, überhaupt ganz einfache Arznei, also die Mittel gegen Druck, zu hohen Druck, in die Stadt zu bringen. Es ist Wahnsinn, was da passiert eigentlich. Dann gibt es, das ist ganz spannend, das hat auch mit der ukrainischen Geschichte hier zu tun, da gibt es die ukrainische orthodoxe Kirche, die es vorher auch nicht gab. Und ganz, ganz interessant ist, dass Menschen vor 100 Jahren in die russische orthodoxe Kirche gegangen sind, auch wie neulich, bis 2014, bis dann für Putin dort gepredigt wurde und wir gesagt haben, nee, wir wollen das nicht mehr, wir wollen unsere eigene Kirche, die ist dann auch in der Ukraine ja etabliert und anerkannt und nun haben wir auch unsere Kirche. Ich habe gehört, dass neulich jetzt allein in diese Kirche 450, und es ist auch keine eigene Kirche natürlich, weil wir hier keine Räumlichkeit haben, 450 Personen kamen und das war noch nicht mal Ostern und zum orthodoxen Ostern wird jetzt am nächsten, also an diesem Sonntag, 2500 Personen für die kleine Kirche erwartet. Da bin ich immer gespannt, wie André das managt, der das jetzt den Kirchenverein organisiert. Es gibt Vereine, die Filme zeigen, es gibt Vereine, die sich mit politischer Arbeit beschäftigen. Also wir repräsentieren nicht alle, aber es sind die Aktiven da, die sich kennen und die sich dann zusammengetan haben. Ja, das vielleicht dazu, ja.
Und was wir Nicht-Ukrainer unter den Berlinerinnen und Berlinern dann doch mit Überraschung feststellen, Sie haben im vergangenen Jahr eine Karte herausgegeben, ukrainische Orte.
Ah, die habe ich heute mitgebracht, für Sie als Geschenk.
Die kann man übrigens sich auch im Netz runterladen und das ist hochspannend festzustellen, wie in der Vergangenheit und in der Gegenwart es viele Orte gibt, an denen wir normalerweise einfach so vorbeilaufen, wenn wir nichts davon wissen. Der Schriftsteller Juri Andruchowitsch hat kurz vor Beginn der jüngsten Aggression geschrieben, 8 Jahre lang hat sich niemand für das Land interessiert und die Ukraine schien nicht zu existieren. Und dann sollte er plötzlich ganz schnell viele Essays verfassen. André Hertel als Ukraine-Experte, geht Ihnen das auch so jetzt? Wie forscht man eigentlich eingeklemmt zwischen den Breaking News und der Forderung der Öffentlichkeit nach klaren, tiefgründigen Erklärungen?
Also es ist natürlich jetzt schwierig geworden. Stiftung Wissenschaft und Politik heißt ja, wir machen nicht nur sozusagen das, die politische Beratung und das Tagesgeschäft. Wir schreiben auch Studien, längere Studien zu ganz spezifischen Fragen. Beispielsweise hatte ich eine längere Studie schon geplant zu ukrainischen Reformprozessen oder eben zur Entwicklung der Ostukraine nach 2014. Das musste ich jetzt alles erstmal abblasen sozusagen. Erstens, weil einige dieser Themen aus sehr, sehr traurigem Anlass nicht mehr aktuell sind und zweitens eben auch, weil wir jetzt eben auch täglich beratend da sind, einerseits für die Bundesregierung, für Politiker, Abgeordnete, die wissen wollen, was sich in der Ukraine abspielt und natürlich ist man unter Druck, weil man natürlich zeitnah sozusagen ganz aktuell die Ereignisse, die in der Ukraine vor sich gehen, auch beobachten möchte und einschätzen möchte. Ja, und das ist etwas, was einen von der wissenschaftlichen Arbeit jetzt so ein bisschen abhält. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es mich auf eine gewisse Art und Weise auch freut, dass die Ukraine mal im Fokus steht und dass wir es vielleicht auch mal schaffen, wir das vorhin angedeutet haben, eben von diesem starken Russland-Fokus eben wegzukommen.
Zum Schluss, Katharina Niewiedzow, wenn wir ein paar Jahre nach vorne schauen als Land Berlin, was sollten wir aus dieser aktuellen Situation für unser Zusammenleben in dieser Stadt mitnehmen?
Also ich glaube, wenn wir nach vorne schauen, haben wir viel, viel mehr Menschen ukrainischer Herkunft in dieser Stadt, die aber gute, verlässliche Kontakte in die Ukraine pflegen. Wir haben sie unterstützt und dabei geholfen, dass sie ihren ukrainischen Staat auch aus der Ferne unterstützen und dass wir vielleicht auch durch diese Krise, ja, es ist ja auch wieder mal eine Krise, die, also eine Flüchtlingskrise, die uns hier getroffen hat, dass wir aus ihr aber integrationspolitisch die richtigen Schlüsse ziehen und tatsächlich nicht mehr Jahre warten auf eine Anerkennung von Qualifikationen für Menschen, die wirklich gut ausgebildet sind, sondern dass wir das schneller und pragmatischer lösen und die Menschen innerhalb von Wochen in ihrem Beruf, vorausgesetzt sie können die Sprache, dann auch hier arbeiten können. Das wäre mein Wunsch.
Die Zukunft ist offen, machen wir was draus. Das war das Forum Fluchtpunkt Berlin. Perspektiven für Menschen aus der Ukraine, aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung in der Hardenbergstraße. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.